Welcome to the Live Fast, Speak Last podcast with your host, Chris and Patrick.
Ich begrüße alle Zuhörer und Zuschauer recht herzlich bereits zu unserer zweiten Episode von unserem Podcast. Jetzt, ja, wie ihr oft schon gehört habt, mit Intro und oder Jingle. Was wir letztes Mal ganz vergessen haben, wir haben es verpasst, uns zu vorstellen. Darum müssen wir das natürlich heute nachholen. Also für all die, die mich noch nicht kennen oder zu wenig kennen, nebst Powerlifting habe ich eine kleine IT-Firma, wo ich mein Brot und Butter quasi verdiene. Ich führe die, wir haben ungefähr 7 Angestellte. Das wechselt ein bisschen, weil wir unsere Mitarbeiter ausgemietet haben an namhafte Firmen da auf dem Platz Zürich im Bereich IT. Die machen da Projekte, arbeiten auch viel mit Freelancern. Darum ist es immer so lustig, wenn ich sage, ungefähr 7 Mitarbeiter, weil das kann innerhalb von einem Quartal kann das zum Teil ändern. Also es ist nicht so, dass ich meine Mitarbeiter nicht kenne. Ja, nebst dem bin ich Vater von einem 11-jährigen Bub. Wohne in Zürich, bin da, also Zürich-Agglomeration, ich zähle mich da nicht zu der Stadt Zürich, bin da aufgewachsen in der Agglomeration und lebe da und habe mein Büro. Ist in Zürich, ich betreibe noch einen kleinen Supplement-Online-Shop. Das läuft so ein bisschen nebenbei, das läuft noch auf relativ kleinen Flammen, sollte aber mit der Zeit dann schon ein bisschen grösser werden. Ja, ich möchte gerne am Patrick noch kurz vorgeben, dass er noch 2-3 Sachen kann zu sich sagen. Ich kann da 2-3 Sachen noch zu ihm ankündigen, nämlich das, was im Instagram-Profil steht. Patrick ist leidenschaftlicher Powerlifter, Coach und Schiedsrichter. So steht es in deinem Instagram-Profil drin.
Genau. Die mich nicht kennen, ich bin Präsident vom Barbecue Blanquart, vom Kraftsportverein hier bei uns in der Region. Bin engagierter Judge bei Swiss Powerlifting, aber auch beim KWKS, wo jetzt neu daraus entstanden ist. Und coache auch diverse Leute bei mir in person. Und sonst gibt es eigentlich gerne nicht so viel von mir zu erzählen. Ich arbeite im Sicherheitsdienst, auf dem Büro, Bürolist. Und der Rest vom Tag Powerlifter.
Das Wichtigste hast du natürlich vergessen. Du bist Initiant von diesem Podcast.
Ja, das war aber von beiden die Idee gewesen. Nicht nur von
ja, aber so, ich würde sagen, du hast es angestoßen, oder?
Okay.
Einiges auf das. Gut, zum heutigen Podcast. Wir haben verschiedene Themen, die wir hier durchgehen. Wir reden über unsere Trainingswoche, also von uns aus der Athletensicht heraus. Es hat im Barbell-Club Veränderungen gegeben, die haben das Wochenende stattgefunden. Ich bin mit dem Silvano, ebenfalls ein Powerlifter, der hier national Wettkampf beschreitet, sind wir so ein 80 Quadratmeter Gym am Einrichten. Vielleicht 2-3 Worte dazu, und noch könnt für Leute, die ähnliche Sachen beabsichtigen, interessant sein können. Wir haben eigentlich vor, noch über Ausbelastungsintensität vom Training zu reden. Du hast da 2 ganz gute Posts mir geschickt, diese Woche, wo wir bereits schon diskutiert haben darüber, wo so ein bisschen die Erkenntnisse, die wir in der letzten Zeit selber machen, untermauert. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch einen Gast, der später wird dazustoßen. Das ist der allgemein oder der sicher bestens bekannte No-Junior-Powerlifter. Ich glaube, er ist noch jetzt Junior, der Alain Jost.
Genau.
Gut, dann steigen wir doch gerade in das erste Thema ein. Wie ist deine Trainingswoche verlaufen, Patrick?
Also bei mir ist das Training jetzt ein bisschen hart gestartet, aber das haben wir ja schon letzte Woche schon ein bisschen angetönt, dass man die Müdigkeit langsam wieder ein bisschen merkt. Ich habe im Squat diese Woche nur auf einen Rear 3 Single aufgeschafft, weil ich die Müdigkeit dabei einfach zu extrem noch gespürt habe von letzter Woche. Und auch jetzt mit dem Zügeln, den wir diese Woche hatten, wenn wir das Gym ja gezügelt haben, allgemein im Kopf ein bisschen Stress hatten und darum das Training auch im Kopf ein bisschen lockerer angegangen bin. Bench ist hingegen wieder super gelaufen, habe ich einfach den 160er von letzter Woche nochmal bestätigen, weil er letzte Woche meiner Meinung nach ein bisschen overshootet war. Und ich denke, diese Woche hat er genau gepasst. Speed war auch noch schneller als letzte Woche. Und Deadlift konnte ich nochmal 5 Kilo rauf können, wie letzte Woche mit dem fast gleichen Speed. Und ich würde sagen, sehr eine erfolgreiche Woche. Heute das GPP ein bisschen so lala war, nicht richtig pusht heute, weil ich noch müde bin von gestern vom Zügeln. Aber ja, für das haben wir ja als Autoregulation dementsprechend eingebaut, dass es einmal so Tage leiden mag.
Das ist, auf das, was ich gerade noch eingehen wollte, du hast eben gesagt, das Quad ist nicht so gelaufen. Ist dann in der Konsequenz, hast du dann auch weniger Back-Off-Sets gehabt, weil das angeschwebte Rear-Cut, das früher erreicht hast?
Genau, ja. Also ich habe, glaube ich, nur 4 Back-Off gemacht im Vergleich zur letzten Woche, wo ich 6 gemacht habe.
Und das ist ja genau so ein bisschen die Absicht von dem System, das wir ja bei dir da verfolgen, dass aufgrund von deiner aktuellen Fitnessstand, oder du sagst jetzt, und das wird ja noch schnell eingehen, das ist, finde ich, ganz interessant, du sagst, du sagst, im Kopf auch nicht so frisch gewesen, weil eben andere Sachen im Kopf gehabt hast, hat das so einen starken Einfluss auf deine Trainingsleistung?
Also bei mir definitiv, weil bei mir, wenn ich es fühle, dann geht es voll ab. Dann ignoriere ich zum Teil auch ein bisschen das Warnsignal vom Körper, weil wenn ich da bin, dann bin ich da und dann ziehe ich es auch weiter, als ich sollte. Und wenn ich nicht so im Kopf, wenn ich es nicht so fühle, dann bin ich eher einen Schritt früher, höre ich auf, als ich eigentlich sollte. Also auf dem Rap-One hast du schon gesehen, es möchte vielleicht nochmal einen Back-Off-Satz, aber du hast mir auch gesagt, uns lieber früher cutten als zu spät jetzt in dieser Woche. Und an das habe ich mich gehalten.
Ja, genau. Das haben wir besprochen. Genau. Aber der Deadlift, ich kann mich jetzt nicht erinnern, mal an so einen guten und vor allem so einen schweren Deadlift von dir jetzt gesehen haben. In den letzten, was sind das, rund 5-6 Monate?
Ja. Das war 265, der recht schnell war, wo vielleicht minim langsamer war als mein allerschnellster Deadlift, den ich jemals hatte, mit 72, den hatte ich mal geschickt.
Ja.
Wo ich noch 150 Kilo schwer war. Das war ein bisschen langsamer als der 270er, aber da siehst du, wir sind schon recht nahe wieder an den alten Leistungen dran,
das Gefühl. Das wird ultra spannend.
Ja. Also eben beim Squat ist es eh nur eine Kopfsache. Beim Deadlift ist, das läuft jetzt einfach, das Momentum musst du mitnehmen, ja, nicht bremsen. Und beim Squat ist halt immer so ein bisschen eine Kopfsache. Gell? Wenn sich etwas ein bisschen schwer anfühlt oder ein bisschen zwickt im Knie, dann fällt so eine gewisse Edge im Kopf, zum sagen, so und dann jetzt voll rein, nächster Satz. Und beim Deadlift hast du das wie nicht. Wenn du es fühlst, dann fühlst du, es geht.
Was denkst du, was ist der Unterschied, warum du das beim Squat das hast und beim Deadlift nicht?
Ich glaube, beim Squat bin ich einfach so ein bisschen zu voreingenommen halt von dem, was ich vorher gesquattet habe.
Alter, dann
ich zu immer, fest im Hinterkopf, das müsste ich eigentlich schaffen. Und dann wird es halt bei 200 jetzt halt schon ein bisschen schwerer, was vorher ja nicht war. Und dann schaltet es im Kopf schon mal scheiße schwer.
Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich kann, der Deadlift ist einfach an die Stangen anlaufen und dann die muss ich irgendwie ruhen.
Genau.
Und irgendwie beim, also ich sage nicht, ich finde nicht einmal, dass dass Deadlift technisch viel weniger anspruchsvoll ist. Das hat auch seine Herausforderung. Aber eben das Squat, das Scheißgewicht auf der Schulter, das hat einfach eine psychische Wirkung, oder? Man sagt, es gibt ja nicht immer so den Spruch da mit, die Redewendung mit einer Last auf der Schulter.
Mhm.
Oder das hat irgendeinen Einfluss, wird das haben, oder? Ich kann jetzt das nicht da herleiten, aber das Gewicht auf der Schulter ist einfach etwas ganz anderes, als mit dieser Stange aufstehen. Gewisse Leute sagen dann auch, es hätte damit zu tun, dass man einmal konzentrisch zuerst und das andere Mal exzentrisch zuerst muss arbeiten, dass das ein Unterschied ist. Und der Carsten Pfützenreuter, der Erfinder vom Pit Force System, der hat ja Deadlift rausgehauen oder hat aufgrund vom Deadlift gesagt, das ist eine gute Sache, da fängst du immer gerade konzentrisch an und nimmst vom Boden weg. Und er hat darum alle Übungen so umgebaut, dass du so einzelne Wiederholungen machst und immer zum Beispiel Bankdrücken dann auch unten anfängst, also Vorrichtungen gemacht. Und zum unten anfangen, weil er das also so sehr, sehr beneficial anschaut. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, ich glaube es nicht, aber das macht sicher einen Unterschied aus im Vergleich.
Ja, finde ich auch.
Ja, meine Trainingswoche ist eigentlich, nein, da ist ein bisschen zufrieden. Also ich habe eigentlich so ein bisschen tief gehabt im Anfang Januar, weil mich eben zu sehr verausgabt habe und bin dann fast 2 Monate sogar, ich habe jetzt das Trainingsresultat nochmal angeschaut, fast 2 Monate zurückgefallen. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen, ich würde sagen, auf dem Niveau von Ende letztes Jahr. Mhm. Squat ist gut gelaufen, noch nicht mein schnellster. Ich glaube 52 gehabt. Ist noch nicht mein schnellster gewesen, also bin schon ein bisschen stärker gewesen. Dafür habe ich meine Hassliebe Floor Press. Ich habe vergessen aufzuschreiben, was ich letzte Woche bewegt habe. Ich habe es effektiv nicht mehr gewusst. Das passiert mir eigentlich nicht. Und da habe ich nicht mehr gewusst, habe ich jetzt letzte Woche 145 oder 150 genommen. Ich habe es nicht mehr gewusst. Und ich habe gewusst, es war leicht, ich würde mich steigern. Und ich habe es nicht aufgeschrieben. Da habe ich gedacht, ich glaube, ich habe 150 gehabt. Und dann habe ich 155 genommen. Und die sind auch leicht gewesen und habe mich dann so auf 100, also für einen Dreier, nicht da, für viel. Ich habe 160 und auf 165 noch gesteigert, was alles noch gut gegangen ist. Habe dann jetzt im Nachhinein gesehen, auf irgendeinem Video, das ich gemacht habe, dass ich effektiv noch 145 genommen habe, die Woche vor. Aber manchmal tut das gut, wenn man sich das so täuscht. Oder? Weil sonst hätte ich einfach wahrscheinlich eine Woche mehr gebraucht für das Ganze. Ja, Bench ist auch gut gelaufen, habe 180 Single gemacht. Auch nicht mein schnellster, aber okay, also näher dran. Und ja, Deadlift ist das grosse Sorgenkind. Dort, er war zwar gut gewesen, aber also ich bin nicht zufrieden, weil ich recht weit hinter der Geschwindigkeit vom Besten hinterher bin. Aber da muss man ab und zu Geduld haben. Ich sehe auch, dass man halt effektiv gerade so, ich würde sagen, mein Deadlift ist mit eben plus 300 bin ich schon relativ hoch. Und da sind halt dann einfach, wenn es nicht gut läuft, dann ist dann gerade ein grosser Unterschied.
Ja, das sehe ich auch so. Also, je höher das Gewicht ist, desto irgendwie grösser sind auch zum Teil die Schwankungen, die du hast. Also, keine Ahnung, wenn du einen Bench hast, wenn 160 Bench ist, dann hast du einen schlechten Tag 155 und einen guten 162. Und wenn 300 Squat ist, hast du einen schlechten Tag halt dann plötzlich 260. Und wenn man einen guten Tag, die 300, oder?
Ja, und wenn wir uns vergleichen mit so, eben mit international, mit anderen in unserer Gewichtsklasse und so weiter, dann sehen wir schon, dass wir im Verhältnis Bench einfach sehr schlecht sind. Mhm. Wir müssten da weit über, oder einfach über 200.
Ja, da ist also eigentlich die ganze Schweiz eher schlecht bestellt, würde ich jetzt mal sagen, im internationalen Vergleich, was Bankdrücken betrifft.
Das haben wir auch schon besprochen. Was denkst du, was ist der Grund für das, dass die Schweiz so eine schlechte Bankdrucknation ist?
Weil wir viel später mit dem anfangen als andere Länder, habe ich das Gefühl. In anderen Ländern fängst du schon mit Kraftsport an während der Schule nebenbei. Und was machst du, wenn du das erste Mal mit Gym bist? Bankdrucken. Und ich habe das Gefühl, das ist bei uns so ein bisschen. Wir fangen mit 25 an, mit 28, vielleicht jetzt ist es ein bisschen früher geworden, aber so vorher, oder? Du hast viel später angefangen mit dem ganzen Gepumpe, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Muskelmasse spielt schon einen grossen Faktor bei der Bench.
Ja, ja, das ist wirklich interessant, wenn man das anschaut. Die Schweiz ist durchs Band, oder? Also Ausnahmen gibt es immer, aber...
Ja, ja, logisch, mehr so,
also durchs Band, durch schlecht im Bench. Wobei, wenn du in ein Fitnessstudio gehst, ist das wahrscheinlich die erste, neben Bizeps Curls, die erste Übung, die du machst.
Ja, das ist so. Darum sage ich, wenn du das natürlich schon mit 15 anfängst, in der Blüte deines Lebens, dann, wo dein Testosteron noch, ich weiß nicht, wo ist.
Wo noch nicht, musst du künstlich nachhaufen. Ja. Wobei, man muss natürlich schon sagen, das Bodybuilding-Bankdrucken hat nicht viel mit dem Wettkampf-Bankdrucken zu tun.
Nein, aber es leitet ein gutes Fundament, oder? Das, ja, ja. Weil, was siehst du auch bei den Bodybuildern? Bodybuilder sind meistens, wenn sie auf Powerlifting wechseln, in der Bench verdammt stark.
Ja.
Die anderen zwei Disziplinen eher schlecht.
Ja, ja. Kniebeugen kann niemand.
Mhm. Kreuz eben auch nicht, aber Bankdrucken sind es dann recht schnell oben dabei.
So der 0815 Bodybuilder meint ja, Kniebeuge in der Smith Press hinein, das sei eine Übung, aber die Übung gibt es ja eigentlich gar nicht. Nein, das ist auch lustig, wie ja viele dann mit der Tiefe Mühe haben. Das finde ich auch noch, finde ich sehr spannend, wie man offenbar da anfängt, also das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist eine reine Feststellung. Man fängt da in der Tiefe Karte, obwohl man eigentlich sonst alle Übungen mit der grösstmöglichen Range, also mit der grösstmöglichen ROM macht. Aber bei den Kniebeugen fangen alle ab zu schiessen.
Ist so.
Ich habe mal das Video von Heiko Kahlbach gesehen, seines Zeichens da. ein Bodybuilding-Monster so aus den 2000er Jahren, ein Deutscher. Der hat irgendwie in einem Video gesagt, er hätte Zahnarzt hat es mit 300 Kilo Kniebeugen gemacht. Und da habe ich gedacht, also man kann viel ja über den Kahlbach sagen, aber ich glaube, ein Lügner ist er jetzt nicht, würde ich jetzt ihm nicht gerade unbedingt sagen. Und da habe ich gedacht, ja, wenn er das so überzogen sagt, dann wird das schon, vielleicht sind es nicht 10 gewesen, vielleicht sind es nur 7 gewesen. Und, aber ich habe es dann nachher gesehen, wie die 300 Kilo Kniebeugen die 10 Wiederholungen ausgesehen haben. Also eben, das war in einer Smith Press drin gewesen. Und ich glaube, das würde nicht einmal als Viertelsquad durchgehen. und mit Kniebandagen und allem Wüsten.
Klassiker.
Also Knie mit Knie-Wraps. Mhm. Das ist auch so ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe, wie man als Nicht-Wettkampfrichter Knie-Wraps verwenden kann. Warum macht man das?
Das verstehe ich auch nicht, weil du willst ja eigentlich das Größtmögliche rausholen aus dieser Übung.
Macht nie Sinn, finde ich. Außer eben, du trainierst das für den Wettkampf, du machst schon einen Wettkampf, oder?
Ja. Ja, keine Ahnung. Ist
ja gleich halt ein
Ego-Lift.
Wie?
Es ist gleich halt noch ein Ego-Lift wahrscheinlich dann, oder?
Ja, ja, ja. Vielleicht meint man schützt so etwas, aber ich glaube, Belastung. Du hast ja da Erfahrung. Jetzt, ich habe null Erfahrung, ich habe noch nie Wickelbandagen angehabt. Aber ich würde jetzt einfach so aus meinen Überlegungen sagen, Belastung für den Körper und das Verletzungsrisiko wird durch so Bandagen grösser, weil du bist in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen und du tust so eine Weakness vom Knie tust du ein überbrücken und irgendwo der schwächste Punkt verschiebt sich dann auf irgendwo anders, wo vielleicht nicht vorbereitet ist. Wie würdest du das sehen? Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich genau auch so. Also, es hat auch Studien gegeben, dass es auch mehr Verletzungen gibt mit Wickelbandagen als ohne.
Okay.
Und auch nur schon der Druck, so wie wir die anziehen im Powerlifting, ist schädlich fürs Knie, oder? Weil wir legen die ja nicht einfach so 0815 an, legen sie ein bisschen drüber zum Schützen. Sondern da wird das Maximale daraus rausgeholt und das so fest wie möglich angezogen, oder? Und da musst du
ja
also, das ist keine Raketenwissenschaft, um wissen, dass das vielleicht nicht ganz das Gesündeste ist.
Ja, ich habe mal gesehen, wie du am Steven angelegt hast. Und das war ultra schmerzhaft gewesen, offenbar. Wenn du nicht gewöhnt bist, das verleidest du fast nicht, oder?
Definitiv, ja.
Ja. Gut, ich glaube, so ein bisschen, ist auch ein bisschen vorbei, oder? So international mit der Wickelbandage. Man ist eher. Oder es ist nicht mehr so.
Es geht, ich habe das Gefühl, es ist schon noch recht verbreitet. Eigentlich ist es nur die IPF und die WDFPF. Wo das nicht hat. Der Rest hat eigentlich schon vorwiegend Kniebandagen. Und ich verstehe so auf eine Art auch, wie schlussendlich die Leute, was interessiert die Leute? Wer am meisten Gewicht bewegt? Nicht wer das meiste Gewicht in Relation zu irgendetwas oder mit möglichst wenig schafft, sondern einfach das absolut meiste Gewicht, das bewegt wird, oder?
Ja, ja. Ja, offenbar ist das so. Ich verstehe es nicht, weil zum Beispiel bei einem Formel 1 Rennen, die Autos werden ja auch immer wieder schneller, dann tut man es wieder ein bisschen bremsen und dann werden sie wieder schneller. Aber ich glaube, gerade für die Zuschauer vor Ort, ob jetzt so ein Auto mit 225 in der Kurve durchfährt oder mit 250, das ist für die Zuschauer uninteressant. Aber offenbar eben.
Ja, aber da geht es nur darum, da geht es nur darum, wer gewinnt. Aber bei uns geht es noch ein bisschen mehr, oder? Da wird das Gewicht noch.
Ah, du meinst wegen der absoluten Zahlen? Ja, wegen genau. Der absoluten Rekord und so. Mhm. Ja, offenbar. Offenbar. Aber IPF Raw gibt es noch nicht so wahnsinnig lang. Ist das richtig?
2012.
Ah, erst seitdem. Bis dann ist es nicht mehr gut gewesen. Und IPF Raw wird ja wird Classic bezeichnet, oder?
Genau.
Und das andere, IPF, einfach normale Wettkämpfe, die sind dann mit Bandagen.
Genau, wenn
und
es heißt Open, dann ist es mit equipped mit Bandagen und Single-Ply-Suit und alles.
Single-Plies, mehr ist nicht erlaubt. He?
Nein, alles nur einladig.
Wunderbar. Ja, du hast mir diese Woche ganz zwei spannende Posts kurz nacheinander geschickt gehabt, wo so ein bisschen in die Kerben hineinschlägt, wo wir unabhängig voneinander und auch miteinander so ein bisschen Erfahrungen machen. Perfect. Und zwar sind wir so ein bisschen, dass man das versteht, so ein bisschen der Überzeugung immer mehr, dass man als Powerlifter ab einem gewissen Niveau sich im Training nicht mehr zu fest fordern darf. Sprich, man muss immer einen gewissen Abstand zum Punkt vom momentanen Muskelversagen haben. Das kann man in Rier ausdrücken, das kann man... Oh, der Emre. Wir dürfen Rier nicht mehr auf Schweizerdeutsch sagen. Der Emre hat sich bei mir gemeldet. Wir sollen doch das auf Englisch sagen, das töne ich schlimm auf Schweizerdeutsch.
Okay, cool. Also,
dann ist es halt R-E-R oder so.
Für mich bleibt es Rier.
Gut, aber danke immer für den Hinweis. Das kann man auch in RP oder ich sage jetzt auch RIR ausdrücken oder wie auch immer, einfach, dass man da in einem gewissen Abstand bleibt zu dem Punkt. Wenn ich meine Trainingskarriere anschaue, dann sehe ich, dass ich am Anfang immer jeden Satz bis zum Muskelversagen trainiert habe. Das hat unglaublich gut funktioniert, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann bin ich nicht in jeder Übung, hat es nicht mehr funktioniert, sondern es hat zuerst angefangen nicht mehr funktionieren im Deadlift. Ich konnte mich mit anderen unterhalten, schon damals über das. Und so ein bisschen die einhellige Meinung war, ja, Deadlift ist anders als die anderen Übungen. Das hat für mich irgendwie wieso kann, und ich sage dann, ja, wieso meint er? Und es ist einfach anders. Das hat für mich... Zwar hat er gesehen, dass das, ja, es muss irgendetwas anderes geben, hat aber für mich noch wenig Sinn ergeben. Jetzt auch unter anderem in der Diskussion mit dir haben sich so ein bisschen mehr andere Sachen herauskristallisiert. Ich glaube, es geht um das reine Gewicht, das man bewegt. Und du bist ein grosser Verfechter davon, zu sagen, um die Distanz, über welche Distanz, dass man das Gewicht bewegt. Was dann auch ein Unterschied von in der Körper Länge, grössere und kleinere Athleten ein Unterschied ist, was natürlich auch appliziert werden kann auf Bankdrücken, weil dort ist der bewegte Raum ist kleiner. Und Kniebeuge ist ähnlich wie Deadlift, aber meistens in unseren Sphären das Gewicht ein bisschen tiefer, je nachdem.
Genau.
Jetzt hast du einen interessanten Post mir geschickt gehabt, dass da nicht einfach so ein Hobbylifter wie wir sind, das wissenschaftlich analysiert hat und zwar folgende These oder ja folgende These bestätigt hat. Er hat gesagt, man sollte nicht in dem klassisch bis ins Overreaching trainieren. Mhm. Man soll vorsichtig sein mit Deload, wenn es nötig ist, machen, aber nicht zwingend das fix einbauen. Aber, und das ist das Interessante, trotzdem vor Wettkampf Taper zu machen.
K. Genau, also er hat quasi in seinem Post gesagt, dass das Overreaching, wie wir es noch kennen, es gibt ja ein normales Overreaching, das passiert, wenn du einfach abschüssest mit der Zeit, mit Volumen und Intensität, und dann gibt es ja noch das funktionale Overreaching, wo du das absichtlich ein bisschen forcierst vor einem Wettkampf, um nachher wie ein Taper, wie sagt man, ein Taper gewährleisten oder das rechtfertigen, oder? Das heißt, du tust immer ein bisschen mehr das Volumen steigern, bis du zu einem Punkt kommst, wo du einen Deload brauchst, und dann bist du im Umkehrschluss nachher ein bisschen stärker. Also Supercompensation, sagt man dem. Und er sagt jetzt, dass das überhaupt nicht nötig ist. Dass er jetzt in mehreren Studien da sich das gezeigt hat, dass das nicht nötig ist. Dass das sogar zu Muskelabbau und Rückgang von Performance führen kann, wenn auch funktionales Overreaching machst. Also er empfiehlt Overreaching auf keinen Fall. Und sagt darum auch, dass ein Deload in dem Sinn nicht nötig ist, außer dem, mit der Zeit brauchst du halt mal einen Deload, wenn du genug Müdigkeit akkumuliert hast. Aber er meint, wenn immer wieder mal einen Deload nötig hast, musst du hinterher mal das Programming-Konzept überdenken, anstatt einen Deload einzuführen. Solltest du zuerst mal dein Training ein bisschen umstellen, dass du dich ein bisschen besser erholst von Training zu Training, anstatt direkt an einen Deload zu denken. Aber gleich sollst du mit einem Taper vor dem Wettkampf die Müdigkeit rausbringen, die du akkumuliert hast, auch wenn du nicht bewusst overreached hast.
Du verfolgst ihn genauer oder schon länger. Ich habe den Typ durch dich kennengelernt. Du verfolgst ihn schon genauer. Hat er eine Aussage darüber tätigt, eben mit welchem RP oder mit welchem RIA, dass man so schaffen oder was, dass man so nicht überschreiten? Hat er eine Aussage dazu gemacht?
Ja, ich möchte mich erinnern, dass er da auch mal etwas dazu gepostet hat. Ich glaube, um die RIR 2 herum ist so ideal, was ich von immer gelesen habe. Es gibt keinen Grund, als Muskelversagen herzugehen, aber so RIR 1 bis 2 ist so seine Aussage. Für optimale, aber das ist, glaube ich, vor allem dann auf Hypertrophie bezogen.
Okay.
Dort kannst du auch ein bisschen härter ans Limit gehen.
Das ist das, was der Jordan Feigenbaum von Barbell Medicine auch postuliert, so um die RIR 2 herum. Ich glaube, vereinzelt gehen sie ihren Coachings auch ein bisschen weiter, aber ich glaube nur im Bereich Single und nicht im Bereich Backoff. Das ist auch etwas ganz Interessantes, wo du da mir näher gebracht hast, dass es eben einen Unterschied macht, ob man bei einem Single ein RP9 macht oder in einem Backoff-Satz ein RP9. Und was sich auch so ein bisschen zeigt, ein RP9 für 3 Wiederholungen ist auch nicht das gleiche oder nicht der gleiche Stress für den Körper wie ein RP9 mit 8 Wiederholungen.
Genau. Das ist also das, was er jetzt anspricht, also mit Medium Reps, mit Medium Weight High Load und Low Load, oder? Er sagt sogar, dass Low Load oder Medium Load am anstrengendsten ist für den Körper. Also so die Wiederholungen, glaube ich, von 6 bis 20 brauchst du am meisten Erholung für den Körper.
Ich habe da, ich bin so ein bisschen Fan vom Dr. Mario Teugo, heisst er. Das ist ein Schweizer ETH-Typ. Ganz spannende Person, aber ein Sportwissenschaftler. Und der argumentiert, wobei er schaut das auf einer reinen Hypertrophie-Sicht an. Er kommt eher ein bisschen aus dieser Ecke. Und seine Argumentation geht in die Richtung, dass du halt den metabolischen Stress, dass das Problem ist, du hast einen gewissen Energievorrat in Form von ATP und was auch immer. Und wenn, je mehr dass du den aufbrauchst, desto mehr Regeneration brauchst. Und es ist natürlich klar, dass wenn du mit 3 Wiederholungen das RP9, dann die 4. Wiederholung oder dann eben nicht machst, viel mehr noch von deiner Energiereserve noch in Ruhe hast, als wenn du zuerst 8 Wiederholungen machst. Mhm. Der Unterschied zum die 9. Wiederholung machen, der Effort, ist ja viel kleiner als von 3 die 4. machen, als von 8 dann die 9. noch machen. Oder das sollte ja eigentlich einleuchtend sein. Ja, wie weit bleiben wir bei dir weg von diesem Punkt?
Also im Moment sind wir ja überall eigentlich so bei Rear 3 und Rear 4 in der Back-Off.
In der Back-Off, ja. Ja. Das habe ich.
Candido hat jetzt auch noch, gerade auch noch ein Video über das rausgebracht, wo er genau das auch noch anspricht, oder?
Und was ist seine?
Also ich habe es nicht ganz bis zum Schluss geschaut, aber dort spricht er auch davon, dass mit wenig Gewicht oder mit leichterem Gewicht recht effektiv stärker werden kannst, als wenn du immer ans Limit gehst. Und dort spricht er auch an, dass wenn du die Sätze so anschaust, so von gewissen Athleten hat er ein paar gepostet, ihre Backoff-Sets analysiert und die haben sich dann selber irgendwie als RP7 betitelt die Backoff-Sets und er hat sogar gesagt, wenn du es anschaust, sind es sogar ehrlicherweise eher RP4-5. Du tust es einfach
okay. Im
Moment als RP7 betiteln, weil du weißt selber zum Teil, wie es ist. Wenn die Handelstange gerade ableist, bist du gerade so, vielleicht 2-3. Und wenn du das Video nachher mit ein bisschen Abstand zeitlich nochmal anschaust, denkst du, okay, vielleicht wären da noch 5 gegangen, nicht nur 2 oder 3.
Und spannend ist, dass dann von Übung zu Übung beim gleichen Athleten unterschiedlich. Also, dass man sich bei Bench anders einschätzt als bei Squat.
Genau.
Wir haben da dazu auch so ein bisschen eine Erkenntnis in den letzten paar Monaten oder wir haben da so ein bisschen für uns etwas herausgefunden. Das ist nämlich das Messen vom Speed, wo uns da einen weniger interpretierbaren Wert rausspeuzt und wo ich finde, er ist more reliable, also wir können er ist einfach 0,3, bei einem Lift ist immer 0,3. Und wenn ich einen Lift mache und sage, das war jetzt ein 3,8, das kann die Woche später sich gleich, also subjektiv anders anfühlen von außen, aber alles gleich ausgesehen haben. Ich sage, es war ein RP9. Und jetzt mit dem Speed-Messung hat man das Instrument, finde ich, in der Hand, das so ein bisschen weniger umstößlich ist.
Ja, du hast die nackte Tatsache auf dem hohen Ding drauf. Und machst dir nicht so viel Gedanken.
Und dazu hast du mir noch einen zweiten, ganz interessanten Post geschickt, wo so viel gesagt hat wie ein Speed-Einbruch innerhalb von einem Satz von ungefähr 10%. Sie haben es auch noch in nackten Meter pro Sekunde angegeben. Ich glaube, es war 0,02 bis 0,07. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau. Ein Speedy-Bruch von 10% innerhalb von einem Satz bedeutet, wenn du 10% erreichst, der Satz ist jetzt fertig.
Mhm, genau, ja.
Hast du deine Speeds mal angeschaut und auf das raus angeschaut, ob das etwa so ist?
Ja, also bei mir sehe ich einfach das. Ich mache jetzt recht viele Dreier-Wiederholungen, also Dreier-Sätze. Und da ist die dritte Wiederholung schon recht langsamer als die erste und zweite.
Also ich habe meine Speeds angeschaut und ich bin tatsächlich vielleicht ein bisschen drüber, über diese 10%, aber ich höre auch mal den Satz, also ich gehe einen Satz an und ich habe mir eine gewisse Anzahl vorgenommen, die ich machen sollte und ein gewisses Rier. Aber ich bin mittlerweile so erwachsen, also aus der Sicht vom Powerlifter-Athlet, so erwachsen, dass ich kann sagen, nach der dritten Wiederholung, der war schon viel zu langsam gewesen, dass ich die vierte jetzt nicht mache, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Und lustigerweise passt das immer etwa. Also ich bin immer so um die 10% Speed-Einbruch und dann habe ich wirklich das Gefühl, jetzt müsste der Satz fertig sein. Mhm. Sie haben ja, glaube ich, auch in dem Post, den man da geschickt hat, mit diesen 10% ist noch etwas anderes gestanden und haben gesagt, sie haben, glaube ich, geschrieben, wenn das nicht einhalt ist, zeigt es sich, dass du weniger Fortschritt machst. Ist das richtig? Habe ich das richtig?
Ja, Kopf? Genau. Ja.
Dass es auch kontraproduktiv ist, wenn man zu fest da. Ja, das geht immer ums
Gleiche. Das läuft dann wieder ins Overreachen hinein, habe ich das Gefühl. So wieder ein bisschen, oder?
Ja. Und eben, das ist auch, ich weiß, vielleicht ist das nicht spannend für die Zuhörer, aber für mich ist das wirklich ein grosser, grosser Unterschied. Ein Single, auch wenn er Rear 10 oder Rear 0 RP 10 ist, ist nicht das gleiche wie ein Backoff RP 10 oder Rear 0. Also das macht einem viel, viel mehr kaputt.
Das ist so. Ja.
Ich glaube, wir sind mit dem, was wir da besprochen haben, durch. Es wäre Zeit für unseren Gast. Also dann begrüße ich recht herzlich den Alain Jost als Gast in unserem Podcast. Der Alain wird uns sicher gerade zwei, drei Worte über sich selber erzählen. Zuerst würde ich zwei, drei Worte über ihn verlieren. Wir haben den Alain natürlich aus verschiedenen Gründen gebeten, bei uns im Podcast mitzumachen. Nicht zuletzt wegen seiner internationalen Strahlkraft, die er hat. Wenn ich da richtig recherchiert habe, bist du an den Junioren, jetzt musst du mir helfen, Europa oder Weltmeisterschaften?
Europa.
Europameisterschaften, dritten im Deadlift geworden.
Genau.
In der Kategorie Junior und Gewicht wahrscheinlich 70 Kilogramm.
66 Kilo. Oh no, ja.
Und das war ja letztes Jahr gewesen, oder? Oder
2019? Vorletzt. Genau.
2019. Ja. Du bist natürlich selbstverständlich auch Schweizer Meister, mehrfacher Junior-Schweizer Meister und Rekord. Nicht mehrfacher.
Nein, bis es einfach nur einmal.
Du hast noch nicht gemacht.
Nein, es ist halt bis zu letztes Jahr ist halt immer die Saison in Tots gewesen und dann habe ich halt, ist nach Total gegangen und dann bin ich auch noch länger drin gewesen. Darum bis jetzt einfach nur einmal, aber ändert sich vielleicht ja noch. Aber ja.
Bevor du jetzt gerade dann kannst erzählen, was du außer Powerlifting sonst noch machst, habe ich noch etwas Interessantes herausgefunden. Weißt du den Ursprung von deinem Nachnamen? Jost?
Nein.
Also, das ist kommt aus dem Keltischen und heisst, ist abgeleitet von Jodokus. Und das heisst so viel wie Herr oder Lord. Also, dein Name verpflichtet natürlich, dass du da etwas im Powerlifting reitest. Also, Alain, erzähl von dir, was machst du außer Powerlifting?
Eigentlich nicht wirklich viel. Also, wenn ich den sonst noch Zeit habe, neben Training, was ich sonst noch mache, ist wirklich Gamen vor allem. Oder vielleicht noch andere Sport schauen, vor allem Kampfsport, also die UFC vor allem. Oder die NBA schaue ich auch noch sehr gerne. Aber außerhalb von eben Game und sonst noch andere Sportsachen schaue, habe ich nicht mehr wirklich viele Hobbys. Ja, weil es kommt doch ein bisschen, also zeitmäßig ist halt doch ein bisschen kritisch, wenn du viermal in der Woche trainierst. Hast du dann vielleicht nur noch ein, zwei Tage, wo du sonst etwas für dich machen kannst. Und dann meistens game ich einfach oder sonst du noch Kollegen, aber jetzt halt die Corona-Zeit ist das auch schwer. Ja, das ist jetzt so das. Es ist nicht wirklich interessant, was ich außerhalb noch mache. Echt normal.
Was machst du beruflich? Bist du noch in Ausbildung, nehme ich an?
Nein, ich bin Logistiker. Echt ganz normal. Arbeite ich keine Schicht, einfach normalen 9-to-5.
Ja. Wieso redest du so schön Englisch? Ich habe auf Instagram etwas auf Englisch von dir gesehen. Das hat für einen Schweizer recht akzentfrei und grammatikalisch korrekt tönt. Was sind da Gründe dafür?
Ich glaube vor allem, wenn ich so in der 5. 6. Klasse habe mich schon recht viel damit befasst. Also ich schaue immer nur Sachen auf Englisch oder höre Musik nur auf Englisch. Und wenn ich arbeite, ist die Hauptsprache gut Englisch. Heisst dementsprechend rede ich auch beim Arbeiten fast nur Englisch, also etwa 70% davon Englisch. Und es hat sich dann recht so wie ein bisschen hergebahnt, dass ich gut Englisch kann reden. Also jetzt vielleicht reden kann ich besser als schreiben, aber auch dort gibt es keine Probleme. Aber das und vor allem auch mit den Leuten aus Genf oder so, oder auch jetzt Deutsch, also die Leute in der Schweiz, die kein Deutsch können, mit denen rede ich auch die ganze Zeit Englisch, auch, wie letzte Woche schon erwähnt, mit der Chrisha zum Beispiel. Die haben immer Englisch oder eben mit dem Kevin von Genf oder mit Madria. Die haben immer Englisch, also ja.
Auf Chrisia oder ich sage so gerne Chrisia, ich finde das so geil, wie sie sich auf Deutsch schreibt. Können wir vielleicht auch noch kurz sprechen? Das ist, glaube ich, ich erinnere mich, der Harry hat mir irgendetwas gesagt, genau. Können wir vielleicht auch noch darauf sprechen. Sag uns aber noch schnell deine besten Lifts im Squat, Bench und Deadlift.
Squat, das ist alles von der letzten Schweizer Meisterschaft, weil Gymlifts auch für mich nicht. Das ist immer so ein bisschen nebensächlich. Squat sind es 215, Bench sind es 155 und Deadlift sind es 245.
Jetzt hast du aber an dem Online-Wettkampf hast meiner Meinung nach 180 gebencht und 62 gezogen.
160,
ja.
Ja, und Jan 62 gezogen, ja.
Okay, gut, ich meine, das ist so ein, das ist ein bisschen mehr als Gymlift, oder? Das können wir schon ein bisschen bewerten. Ja. Aber, was ich gesehen habe, mit deutlich mehr Körpergewicht, was ist denn da passiert?
Also momentan, an diesem Tag haben wir auch so ein weiches Weighing gemacht, das extrem locker gemacht. Und dann haben wir gesehen, dass, wo wir eigentlich auf die Waage wollen, dass ich irgendwie 79,8 mit Kleider bin oder so, also mit Schuhen, mit allem. Dann haben wir gesagt, ja, ich trinke jetzt echt noch, für das ich die 80 voll bekomme, eigentlich so just for fun, weil ich es dann mit meinem Trainer, mit Nick zusammen gemacht. Und da haben wir echt so just for fun, sind wir auf 80 gegangen. Ich, viel Spaß, also ich, morgen bin ich jetzt etwa 77 und nicht irgendwie 80, also ich habe da nicht vor, irgendwie in 83 rauchen zu gehen, es war eher ein bisschen mehr als Spass gewesen.
Du musst in die Super Heavyweight raufkommen, zu mir.
Jetzt bist du aber nur im Super Heavyweight, darum...
Oh, schon noch, immer noch, immer noch.
Ja, dein Tag wird kommen, nein. nein, da ist... bin ich noch ein bisschen davon weg, also... Aber wer weiß, die Zukunft kann noch alles bringen.
Wir haben dann noch ein paar Zuschauerfragen. Und ich habe dann auch noch eine Frage, wo mir jemand gesagt hat, die Frage, die dann so ein bisschen die Richtung abzielt. Auch noch. Aber das heisst, gewichtsklassmässig willst du in welcher bleiben, in dem Fall, über kurz oder lang?
Kurz, definitiv noch 74er. Also für mindestens. Also ich habe mir echt noch nie eine Woche überlegt, wie lange ich 74er bleiben will. Aber definitiv nächstes Jahr, auch übernächstes Jahr bei Worlds, oder nächstes Jahr, falls Worlds stattfindet, mache ich sicher noch als 74er rein, an Worlds gehen, an DM. Dann mal schauen, wie sich das verhält, weil ich bin eigentlich vor 66er in 74er hochgegangen, weil Cuts für mich sind nach einer Zeit echt so schwer geworden, dass man halt echt gesagt hat, ja, ein halbes Jahr fast bin ich bei 66 und habe wirklich nur diätet. Und dann haben gesagt, das ist es nicht, ich möchte halt schon ein bisschen mehr essen. Dann bin ich dann in 74 gegangen und das habe ich momentan noch nicht. Ich komme noch, wie es jetzt aussieht, noch locker unter 74. Und solange es so bleibt, möchte ich eigentlich nicht hochen. Aber ich sage auch nicht, dass ich irgendwie in 5-6 Jahren kann es gut sein, dass ich dann in 83 gehe. Aber die Kurzzeit definitiv 74, die Langzeit sie ist es eigentlich oft, ob ich nach 74er bleibe oder in 83er gehe. Also, ja.
Also 3 Kilo Weight Cut ist einfach für dich jetzt im Moment im Stand überhaupt kein Problem?
Oder? Nein, also jetzt, wenn wir den DSM würde anschauen, ich habe jetzt so neue Weight Cuts mit No Water Cut gemacht, wirklich, ich habe immer abgediätet.
Ah.
Und das dementsprechend sehe ich kein Problem. Also jetzt noch ab morgen fange ich eigentlich meinen Cut wieder ein bisschen an. Und dann mal schauen, wie sich das verhält. Ich eigentlich nie schlecht auf einen Cut reagiert. Jetzt mal schauen, wie es jetzt aussieht. Und ja, und sonst halt echt noch ein bisschen Watercut, falls noch etwas nötig wäre. Aber ich persönlich sehe momentan noch keine Probleme, was das angeht.
Wie gross bist du in Zentimeter oder in Meter?
165 cm.
Okay. Was würdest du sagen, Patrick? Die ideale Weight Class findest du die 77er Kategorie, ich glaube, bei euch IPF?
74.
74? Mhm. Ist das die richtige für alle?
Ich glaube schon, aber natürlich möchte es auch 83er leiden, wenn es dann irgendwie komplett ausfüllen willst. Aber das ist ja immer ein Prozess, der über Jahre stattfinden soll, weil es bringt ja genau nichts, wenn du jetzt einfach auffrisst, ist blöd gesagt, keine Ahnung, ich meine, ich habe es bei mir auch gemerkt, ich bin auch unhoher schnell nachher irgendwann vom Punkt von 130 auf 150 Kilo rauf und auf die Lifts hat jetzt das nicht so viel gebracht.
Ja.
Die Frage zielt von mir natürlich ein bisschen die Richtung ab, denkst du, Du hast mit 74 Kilo Körpergewicht noch viel Potenzial in deinem Total. Das ist übrigens das beste Total, habe ich noch vergessen. Das ist wie viel?
615. Ja.
Was meinst du, hast du da noch Potenzial, wenn du in dieser 74er Klasse bleibst, das noch gross zu steigern?
Nein, ja, schon zu gut. Also bis jetzt in dieser Off-Season ist nicht noch etwas stagniert. Jetzt so. Vor allem mein letzter Block war eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Und also so wie es momentan aussieht, denke ich schon, aber ich kann nicht wirklich sagen, wo ist nicht die Obergrenze, wo wir es dann extrem abgehen mit dem Fortschritt. Also ich sage ja, aber ich könnte mich natürlich auch täuschen. Aber ja, wir denken schon.
Wo sind international in der 83er Klasse, ist man unter 700, muss man gar nicht antreten, oder? Top 10.
Nein, IPF. Also ich glaube, in 83er ist auch so 87 aufwärts in der Top 10. Charlie America hat irgendwie, ist es schon ein Rieg, hat gestern ein Meet gehabt, wo er 8,25 getodelt hat. Und er hat selber gesagt, ja, und er hat selber gesagt, ja, da ist noch viel Ding gelegen. Seine letzte Elf hat er einfach ausgesehen, seine dritte Bench hat er nicht geschafft. Sein Squat ist irgendwie stagniert, ich weiß nicht wieso, aber auch glaube einer von den besseren Squats, die ich in den letzten Wettkämpfen hatte. Also, eben alles über meiner Meinung nach 87 ist so Top 10 nicht machbar.
Der hat irgendwie 330 geliftet, oder? Gestern.
Mhm, genau.
Das war sein dritter, der ist ja auf wie ein Opener.
Eben, genau, das meine ich. Er hat noch so viel mehr gehabt. Ja, genau.
Ja, das ist krank.
Was ja. Für eine Technik hat er genommen für den
Deadlift? Also, ich muss sagen, nein, darauf kommen wir noch zurück.
Ja, wir steigen gerade voll drin. Ich habe deine Werte gesehen. Wir kennen uns ja nicht, wir hören oder sehen uns eigentlich jetzt so virtuell das erste Mal. Aber ich habe mich ein bisschen natürlich mit dir befasst und habe gesehen, wow, du bist brutal stark, oder? Für das, man sieht das Körpergewicht und sieht die Lifts. Und dann, wenn man jetzt, ich hatte nicht gesehen, Lift, und da habe ich Lifts gesehen und habe gedacht, ja, das kann ja nicht nur an einem guten Hebel liegen, oder? Weil der Bench ist auch, Bench ist eigentlich, ich finde das Bench eigentlich das beeindruckendste bei dir, oder? Ich nehme jetzt mal die 160, die jetzt da am Online-Wettkampf Bench hast, die habe ich auch gesehen. Ich glaube, auf deinem Insta habe ich es gesehen, mit dem Niklas zusammen. Ja, er ist hinten dran gestanden, gell?
Das ist sogar noch der. Ich habe 165 noch versucht, aber den habe ich nicht geschafft.
Stimmt.
Aber ja. Der 160 habe ich dann geschafft. Aber das ist das zweite Mal, wo ich 160 Bench habe bis jetzt.
Ja. Also ich finde eigentlich deinen Bench so rein vom Resultat her am beeindruckendsten. Hat dann deine Lifts gesehen und sage jetzt natürlich, ja, mit dieser Arch, die du da kannst machen und beim Deadlift. Mit der Sumo-Technik, wo du so knapp über den Kniescheiben fertig bist mit Liften, ist es natürlich kein Wunder, dass du so viel Gewicht kannst bewegen. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Also, wenn ich müsste sagen, ich will nicht, dass ich auf dem besten Boot bin, wäre es wahrscheinlich im Deadlift, weil ich ja recht lange Arme. Und ich bin eigentlich recht gut Boot dafür. Ich habe eh das Gefühl, auch hebelmässig. Aber das entspricht, also das heißt ehrlich, ich habe lange Arme, also mein Bench ehrlich nicht so positiv oder so gut sein, wie er halt ist. Und momentan denke ich auch, mein Bench ist auch mein best Lift momentan. Und ich persönlich finde jetzt ja nicht mal die grösste Arch. Obwohl ich so breit habe, wie man kann, ich trotzdem noch einen recht langen Weg. Ich glaube echt, es ist halt über die Zeit gekommen bei mir. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich nie auch einen kleinen Rom habe im Bench. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich echt einen recht weiten Weg habe im Bench. Und darum, ich könnte mehr archen. Ich könnte wahrscheinlich nicht einmal mehr archen, sogar wenn ich es probiere. Weil, da kommt gerade in Sinn, der Schweizer Meisterschaft hat der Patrick bei mir Sidejudge, der hat dann schon gesagt, wegen meinen Füßen, dass sie vom Boden kommen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich noch mehr würde archen würde, könnte ich nicht die Füße noch gut kontrollieren. Also, habe ich das Gefühl, dass bei mir dort archmäßig jetzt Limit ist. Und ich finde es bei mir persönlich nicht mal so krass. Also, ja.
Ja, ich finde auch, der Weg bei der Bench bei dir ist eigentlich gerne mal so kurz. Also habe ich nicht viel, viel den längeren Weg, obwohl ich länger eingreife.
Ja.
Aber wenn es jetzt Regeländerungen würde geben in 3PF, was ja Gegenstand von Diskussionen ist, oder ist es überhaupt Gegenstand von Diskussionen oder hat einfach da der Johnny Candido eine Diskussion angestoßen? Ich weiß es nicht einmal. Auf jeden Fall, wenn sich jetzt da, du hättest sicher, wenn man jetzt irgendwie flach auf die Bank klicken, wie man das auch immer dann kann testen, das wäre sicher, würde in einer Bankdruckleistung nachträglich sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon recht viel verlieren, habe ich das Gefühl. Ich auch vor allem, weil ich müsste die Technik anpassen, natürlich noch einen längeren Weg. Ich würde sicher auch darunter leiden. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass da vor allem eben so Lightweights wie ich nicht würde darunter leiden würden. Ich glaube, da hat dann auch noch recht viel so wie einen kleinen Einbruch, was da so geht. Ja, also...
Aber was sagst jetzt du zu einem, der zu dir kommt und sagt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, Sumo ist Cheating, das zählt sowieso nicht. Was entgegnest du mir da?
Also, ich könnte jetzt, ich finde es nicht, das ist ja Teil vom Sport. Also, es geht, also ich finde jetzt auch, ich wäre auch recht gut im Conventional Deadliften, aber sogar wenn ich jetzt nicht wäre, es ist ja trotzdem Teil vom Sport. Und ich finde da der Hate gegen Sumo eigentlich immer ein bisschen übertrieben. Weil es hat, glaube ich, auch schon Leute gegeben, wie der Bryce Krawczyk von Kanada, hat, glaube ich, auch schon einmal ein Video darüber gemacht, so ist Sumo Cheating und der Wegunterschied bei ein paar Leuten ist nicht mal viel grösser. Zum Beispiel meine Hebel für Conventional sind sehr wahrscheinlich sogar noch besser als für Sumo, habe ich fast das Gefühl. Aber Sumo liegt mir echt besser. Also, ich finde die Begründung an Sumo Cheating eigentlich fast ein bisschen veraltet, wo du mich hört immer wieder, oder man sieht nie mehr Memes darüber, ah, Sumo ist cheaten. Ich finde es gar nicht, weil für mich, Sumo ist sehr wahrscheinlich unangenehmer zum Ziehen als Conventional für mich. Aber ich bin echt stärker drin, darum, wie der Patrick letzte Woche schon gesagt hat, ich bin besser drin, immer mehr Gewicht bewegen, also mache ich so. Ja.
Ja, also, ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, würde ich 1,25 Kilo mehr im Sumo ziehen, dann würde ich Sumo liften. Ja, aber ich kann es halt nicht. Also ich habe früher übrigens lange Sumo geliftet. Bei mir ist der Weg ist also im Fall ein grosser Unterschied. Bei mir sind es 15 cm weniger Weg. Ich habe das können mit dem Rep 1 können messen. Zeigt darum an. Und das sind also 15 cm. Aber, ja, das ist all die, die sagen, Sumo ist Cheating, die unterstellen natürlich auch, dass Sumo-Technik viel anspruchsvoller ist.
Ja.
Was ist dein bester Conventional Deadlift?
Ja, nach der Schweizer Meisterschaft ist echt so Just for Fun ein Single gemacht. Und das war etwa 2,30. Also okay, ohne wirklich einmal. Also das erste Mal Conventional, etwa 2 Monate. 2,30 etwa RP 8 rum. Also ich hätte sicher 2,40, 2,45 Conventional ziehen können. Was man aber auch muss sagen, ist mit Bumper Plates gewesen. Und Bumper Plates gegen Comp Plates finde ich, für mich persönlich ist es ein recht krasser Unterschied. Darum, ja. Also Leitinger ist im Conventional finde
ich. Also eben die aktuellen Diskussionen über Ausnutzen vom Reglement und so, die kannst du in dem Fall... Also wie stehst du zu denen? Aber du findest, solange das Reglement das hergibt, dann kann man das machen.
Ja, eigentlich schon, aber zu dem vom Video, was der Johnny Candido angeregt hat, dass es, so wie ich glaube, in seinem Video ist es ja vor allem darum gegangen, dass es nicht so ansprechend für die Masse war, dass wenn man beim Bankdrücken nochmal so einen kleinen Rom sieht. Und auf eine Art und Weise kann ich es sehen, aber ich denke halt, dann, so wie von Athletenseite her, ja, nehmen wir jetzt an, in 66 Kilo Gewichtsklasse, oder in 74er, die Bench-Weltrekorde müssten entweder alle gestrichen werden, oder die würden stehen, selbst nicht verringern. Zum Beispiel in 66 Gewichtsklasse, weiss ich gerade, der Eddie Berglund hat eine mit 212 rum, und dem sein Weg ist halt wirklich so viel. Und der wird dann nie mehr gebrochen, habe ich das Gefühl. Entweder müsste man dann echt alle streichen und alle neu machen. Oder das ist halt dann echt unfair für die, die noch kommen. Weil der Rekord holst du nie mehr. Das finde ich halt echt ein bisschen, ich finde das eher die schwierigere Situation, anstatt echt zu sagen, man muss jetzt etwas ändern, nur für das die Leute anspricht. Und aber dann muss man halt auch an der Seite sehen von den Athleten, weil vielleicht noch so noch kann man ein Benchweltrekord sein. Und dann müssen sie alles ändern und dann können sie es auch noch holen. Das finde ich dann auch ein bisschen unfair. Ja.
Ja, die Weightlifter haben vorgemacht, oder die Weightlift, die IWF hat das vorgemacht, wie man das machen könnte. Die tun ja immer so alle 5 Jahre die Gewichtskategorie wieder anders einteilen. Und böse Zungen sagen ja, das haben sie da Ende 80er haben sie das vor allem gemacht, weil da Dopen ja das Kavaliersdelikt war, noch bis zum Ben Johnson hin. Und die gehört ja unter Einfluss von Doping höchstwahrscheinlich stattgefunden hat. Da hat man die Gewichtsklasse neu eingeteilt, dann sind die Rekorde weg gewesen. Und dann hat man die wieder neu holen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit hat man es nochmal neu eingeteilt. Also ich glaube, seit 1990 hat man zweimal im Olli-Lifting die Gewichtsklasse. Das könnte man ja beim Powerlifting auch machen, dann wären die Rekorde auch wieder weg.
Ich fände das schon fast besser als das andere. Zum Beispiel bei der Frau ist es jetzt ja so gemacht, dass 72 gestrichen worden ist. Und 76, 69 ist jetzt neu, glaube ich.
Ja, genau, ja.
Kann man machen.
Das habe ich so am Rand mitbekommen. Da haben die Frauen in die Gewichtsklasse zusammengelegt, Patrick.
Nicht zusammengelegt. Sie haben quasi, wenn du anschaust bei den Frauen, ist der Gewichtssprung viel grösser gewesen. Von der Gewichtsklasse von 72 auf 83 Kilo. Es sind 11 Kilo Gewichtsunterschied und das hat recht viele Frauen haben das nicht so cool gefunden, wenn sie sich entscheiden zwischen 72 und 84. Oder was war, zwischen 72 und 84 ist ein recht grosser Sprung. Das hast du bei den Männern nicht so extrem gehabt mit 74 und 83.
Und jetzt hat man es angeklopft auch auf 74 in dem Fall?
Nein, sie haben 72 ist gestrichen und dafür gibt es eine 69 und eine 76 Kilo Klasse.
Ah, okay. Okay. Ah, okay. Ja. Und jetzt ist der Unterschied natürlich.
Ja, und jetzt siehst du einfach ein paar gute Frauen, die von den 84er runtergehen in die 76er und ein paar, die in den 72er waren, die auch raufgehen. Und das könnte noch huere spannend werden, habe ich das Gefühl. Mit Daniela Melo zum Beispiel, die geht auch runter in die 76er-Klasse.
Ah, okay. Okay. Ja, das ist, finde ich sowieso, ich kenne eigentlich nur zwei Frauen IPF international so vom Lift und das ist die Melo und die andere natürlich der Amanda. Ja, die sind schon Top-Lifterinnen. Es macht wirklich auch Spass, denen zuzuschauen, wie die technisch extrem sauber arbeiten und unglaublich stark sind.
Ja, vor allem bei der Daniela Melo, wo die vor, wann ist das gewesen? Vor 3 Jahren Maximum. Wo sie das erste Mal so ein bisschen dominiert hat, bei den Juniorinnen. Vor 3 Jahren oder so, wo die kam, und alle dachten, wow, shit! Was sie irgendwie 22 deadliftet hat, oder weiss nicht was, und alle dachten, wow, nein, hey, die Melo, die wird oben ausgehen, da kommt nie mehr irgendjemand anders. Und dann kommt einfach eine Amanda Lawrence und deadliftet jetzt so casual zwischen 250 und 260 und squat auch. Ich finde das absolut abartig.
Ja. Und hat vor allem der Amanda hat die Hand so neben der Schulter.
Ja, fast auf der Schulter.
Das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, und eben so, ich glaube, 62 habe ich von der Amanda gesehen. Kann das sein, Squat? Mhm. So im Training.
Ja.
Ah, die ist krass. Die ist jünger als Melo. Ich habe gemeint, der Amanda sei zuerst gewesen und der Melo macht jetzt den Platz streitig. Aber eben, ich kenne mich da zu wenig.
Ich weiß nicht, ob Altersunterschied, keine Ahnung. Aber es sind ja beide Open-Lifterinnen jetzt.
Ja, ja. Und die wird. Ja. Melo will die 76er Klasse haben.
Genau.
Und Amanda?
Die bleibt. Sie hat sogar mal davon geredet, sie würde es noch begrüßen, wenn es eine 90 Kilo Klasse gibt irgendwann, weil das haben auch ein paar Frauen gesagt. Es ist schade, dass ab 84 dann gerade die offene Gewichtsklasse ist. Und dann hast du dort Frauen, die über 100 Kilo schwer sind, oder?
Ja, du hast mal etwas Interessantes gesagt, einfach wir haben die Diskussion bei den Männern gehabt, weil bei IPF ist ja über 120 ist offen und WDFPF haben wir ein 110er, ein 125er, ein 145er und dann ist offen. Mhm. Und du hast gemeint, so ein bisschen die Begründung sagt, weil denn das eher zu Performance-Enhancing Drugs führt, wenn du noch eine weitere Einteilung in der höheren Klasse hast.
Ja, weil du siehst es halt mehr in den Föderationen, die nicht getestet sind, siehst du 140er, weil dort kannst du auch eher, wenn du offensichtlich auf Performance-Enhancing Drugs bist, bist du offensichtlicher noch ein bisschen leaner mit 140 Kilo, als du als Netty bist. Und darum macht dort so eine Gewichtsabstufung auch eher noch Sinn als bei den Nettys, weil ab 120 aufwärts ist dann, ja, sehen alle etwa so ein bisschen gleich aus bei den Nettys, oder?
Ja, ja. Ja, ja. Ja, und es ist wahrscheinlich eben mehr als 120 Kilo Körpergewicht, egal welche Größe, lean, ohne Stoff, wird schwierig, denke ich.
Das ist es auch, ja.
Bei den Weightlifter haben sie auch eben, da sind sie mal bei 105 fertig gewesen, jetzt sind sie glaube aktuell bei 110, die höchste Gewichtskategorie, oder 107, eben, sie wechseln da ja immer ein bisschen, aber sie haben da jetzt auch nicht irgendeine 140er Kategorie. Ja, Alain, wie sehen deine nächsten Ziele aus? Wenn es wieder mal Wettkämpfe gibt, also jetzt ist ja im Mai, he, sind die Deutsch-Schweizer Meisterschaften, trittst du dort noch als Junior an oder machst du jetzt bei der Open mit?
Also es wäre das Ziel, das zu machen, aber letztes Jahr war mein letztes Jahr als Junior und jetzt wäre ich in Open, weil ich bin eine Woche nach der Junior-Schweizer Meisterschaft 23 geworden. Und dann halt, daher kann ich gar nicht mehr als Junior starten. Und ja, jetzt bin ich auch wieder open. Und halt einfach DSM würde ich echt locker nehmen. Einfach, ja, weil es wäre echt etwas, was ich auch machen möchte. Es ist etwas, was ich auch noch nie gemacht habe. Dann, als ich es auch machen wollte, bin ich verletzt gewesen. Letztes Jahr hätte ich es nicht wollen machen. Und jetzt dieses Jahr möchte ich es. Aber eben, mal schauen, wie es überhaupt auf mal ausgeht.
Was strebst du da für etwas total an?
Momentan versuche ich mir echt noch Gedanken darüber zu machen, weil Training läuft gerade nicht so nach Plan und darum.
Warum?
Versuche ich nicht. Wie?
Warum?
Motivation ist eigentlich momentan nicht so. Wie sollte sie. Ich glaube, also. Ja, ich denke. Also ich trainiere immer noch, aber es ist momentan eher mehr ich gehe, weil ich habe einen Ort zum Trainieren und wenn ich nicht würde gehen, wäre es so fast wie ein bisschen, ja du könntest und andere können nicht, dann mach wenigstens etwas daraus. Und nicht echt so, ich bin unmotiviert, ich will nicht gehen, mi. Und ich fände es echt unfair gegenüber den Leuten, die schon in jedem Heimhaus machen mit Bändern oder Körpergewicht, die Gas geben. Trotz dieser Situation und ich hätte einen Ort, wo ich trainieren kann und ich gebe nicht Gas. Es wäre einfach, das ist nicht das, was ich möchte machen, ich, so wie repräsentieren. Ich möchte nicht echt der sein, der nur etwas macht, nur weil es ihm angenehm ist oder weil es ihm gerade passt. Und darum ist meine Motivation auch nicht so gut.
Jetzt, ich glaube, wir kennen alle den Niklas Jäcki und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das so lässig findet, wenn er jetzt hört, dass du das auch nicht motiviert bist.
Er weiß es. Also,
wie geht er mit dem um?
Wir haben so wie schon mehrmals darüber geredet, vor allem letzte Woche hat es so wie richtig angezogen, dass wirklich merkbare Veränderung gibt, wie meine Trainings laufen. Und wir haben jetzt halt echt vor allem diese Woche gesagt, ja, wir nehmen es jetzt ein bisschen easy. Ich habe ein bisschen mehr machen, was ich will, an Übungen.
Und was jetzt heißt? Halt. Bizeps Curls?
Nein, jetzt zum Beispiel, wenn ich gerade ins Detail gehe, ja, zum Beispiel Sumo-Variation in eine Conventional-Variation geändert, weil es mehr Spass macht. Und ich sehe so, es ist jetzt momentan das Ziel auch für mich, ist eher, dass ich echt die Corona-Zeit, die ich jetzt halt noch mit unter den Umständen muss trainieren, dass ich jetzt echt noch ein bisschen Motivation beibehalte und echt etwas mache, ist wichtiger, anstatt dass ich einfach komplett ausbrenne und gar nicht trainieren will, auch wenn Fitness dann wieder draufgeht. Weil das wäre dann in langer Sicht sehr schlimmer, wenn ich dann der Lockdown vorbei ist und ich dann immer noch unmotiviert bin. Ist echt so viel schlimmer, als wenn ich jetzt halt ein bisschen unmotiviert bin, aber ich muss beißen. Aber er ist ja mein Trainer, dann der weiß warum. Ja.
Und du, Patrick, wie findest du, wenn du das hörst? Das tönt ein bisschen so ein bisschen. Das hätte ich mir jetzt vom Alain nicht gedacht, oder?
Oh. Was?
Ja, das, ich würde jetzt nicht gerade Larifari sagen, aber das. Du bist ja Dritter geworden an der Europameisterschaft. Und da würde man doch denken, da hast du immer dich mal wahrscheinlich bremsen zum Trainieren und nicht motivieren.
Ja, ich versuche immer jemanden zu sein, ich will nicht unbedingt Motivation, so wie von anderen alle. Ich versuche immer selber motiviert zu sein. Weil ich ja immer schon gesagt habe, dass ich die Ziele für mich erreichen will, die Ziele von mir aus, selber ich will das, dass ich kann sagen, ich will das. Und ich trainiere jetzt auch da schon 7 Jahre echt schon. Und jetzt im April sind es glaube 4 Jahre unter dem Nick und ich habe in diesen 4 Jahren fast keine Pause gemacht. Vielleicht hier und da 3-4 Tage, wenn ich vielleicht irgendwo in der Ferien bin oder schon etwas gemacht habe. Aber bin ich ja durch die ganze Zeit dran und der Ort, wo ich trainiere, ich bin mega dankbar, dass ich den Keller habe, den ich drin kann trainieren kann, aber wenn du halt einfach so wie 2-3 Monate um in einen Keller reingehst, es hat kein Licht, du siehst niemanden, leidet deine Motivation auch schon, aber ich gehe immer noch ins Training und ich mache das, was ich kann. Und das ist halt, das, ich denke, jeder zeitweise so Motivationseinbrüche, aber es geht halt mehr darum, dass du Disziplin hast. Ich habe mehr jetzt momentan da sein, weil ich diszipliniert will sein. Und ich sehe es so, weil ich denke, auch dir hat es vielleicht ein bisschen Motivationseinbrüche gehabt über die Zeit, die dir jetzt schon trainiert hat. Oder dass er eben, dass nicht immer jedes Training, jeder Block die ganze Zeit hat gedacht, oh, geiles Training. Dass er zeitweise hat gedacht hat, ah, ich meine es eigentlich nicht, aber ich gehe trotzdem. Und ich finde, das ist normal. Ich denke, das hat jeder. Ja.
Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, ich habe gesehen, dass du mit Zughilfe deadliften zum Teil.
Ja.
Hast du Erlaubnis für das?
Ja. Also.
Die Begründung ist, ich nehme an, dass du Hook Grip machst. He?
Ja.
Um einfach den Daumen schonen.
Genau. Also, jetzt an der letzten Schweizer Meisterschaft habe ich. Ich glaube, 2 Weeks alt war es, als ich mein Top-Triple mit Hook-Grip gemacht habe. Ich mit Hook-Grip gemacht. Und was dann passiert ist, dass ich so wie einen Bluterguss an meinem Daumen hatte. Und wenn ich dann halt mit Hook-Grip deadliftet habe, ist extrem schmerzhaft gewesen. Aber ich wollte, dass es noch schlimmer wird. Lieber, dass es nachher hält. Und ja, gar kein Problem mit Hook-Grip. Also, ich habe noch nie einen Lift in meinem Grip nicht gefehlt. Und darum weiß ich selber auch, dass ich mir das erlauben kann. Wenn ich jetzt ein Griffproblem habe, würde ich definitiv weniger mit Hook-Grip ziehen und sogar dann versuchen, jeden Single und jeden Warm-up von den Singles immer mit Hook-Grip zu ziehen, für dass ich noch weiß, wie es geht, blöd gesagt. Ja.
Oder Patrick, du würdest ja sagen, das ist der einzige Grund, um mit Zughilfe zu ziehen, wenn man sonst um den Hook Grip, um den Daumen schonen. Und sonst gibt es keinen Grund, oder wie siehst du das?
Ja, also bei mir im Gym hat es schon ein paar Leute, drei Leute, die Hook Grip ziehen und da musst du fast mit Straps. Also vor allem, wenn du Raps machst. Ich habe es eine Zeit lang auch probiert mit Hook Grip und alles über eine Wiederholung. Ist einfach die Hölle. Da bist du nur noch auf das am Konzentrieren oder musst neu greifen zwischen den Wiederholungen. Das feiere ich voll nicht. Also da habe ich auch kein Problem damit, wenn einer von meinen Athleten sagt, er zieht mit Zughilfe. Solange er immer wieder mal die schweren Singles ohne Zughilfe macht.
Das ist das ein Problem.
Ja, aber finde ich auch sehr wichtig, dass man Hogrip noch zerstören braucht trotzdem.
Genau.
Ja, ich habe das jetzt müssen mit dem Silvano lernen. Ich habe das natürlich auch das gar nicht gedacht. Der Silvano zieht auch Hogrip und dann tut er mir aus dem ersten Training tut er mir das Video, das Deadlift-Video posten und dann sehe ich da die Schläufe und dann sage ich, hey, das geht gar nicht. Und dann sagt, hey, Moment, Hookgrip und so. Und das ist, ja, dann ist es verständlich. Dann darf man. Aber ich habe einfach die Mühe mit denen, die Schläufchen nehmen und dann die Hand so weit offen haben. Oder? Weil wenn du dir das Schläufchen anlegst, musst du nicht zwingend mehr so greifen, sondern da kannst du wieder 3-4 cm sparen und dann ein PR ziehen, nur weil sie das Schläufchen haben. Da habe ich dann eben wenig Verständnis dafür.
Es gibt gewisse Athleten in der Schweiz, die sogar noch mit den Schläufchen im Aufwärmraum aufgewärmt haben vor ihrem Top-Deadlift.
Ich habe so etwas gehört, aber mir ist jetzt der Name von dem gefallen.
Ich glaube, ich erwähne es da nicht, sonst gibt es den Beef. Aber...
Ja, es haben wir, die Urban Legends, die gibt es.
Genau.
Etwas, was mich auch noch sehr stark würde interessieren, gerade im Zusammenhang, wo du vorher gesagt hast, dass du mal ein bisschen Gewicht musst machen vor einem Wettkampf, wie wenn du so deine Ernährung kannst so grob umreißen, wie das aussieht. Wahrscheinlich, aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wahrscheinlich isst du viel mehr oder viel weniger, als ich jetzt da denke. Und ich glaube, das wäre noch interessant für alle Zuhörer zu wissen, was ein Spitzenathlet wie du mit dem tiefen Körpergewicht, was der so isst und wie das der isst.
Also jetzt in der Off-Season habe ich nicht wie ein Lightweight gegessen. Also irgendwie, wenn ich jetzt so wie ab nächster Woche wieder anfange, ist eigentlich fast jeden Tag das Gleiche. Was passt eigentlich für mich ist, morgen habe ich meistens irgendwie eine Proteinregel, die ein bisschen unterschiedlich ist, aber auch beim die gleichen Makros hat. Ja, dann so irgendwie Barbell oder Whey Crisp, ich so etwas. Dann irgendwie meistens ist es ein Gipfeli aus Mütschli, irgendwie so etwas. Und dann am Mittag oder am Abend, meistens am Mittag, wo ich aber vorkoche, ist irgendwie Reis mit Poulet, Rindshacksfleisch. Dann sehe ich die zwei, wenn ich ein bisschen variiere und dann ich noch in das Gemüse dazu. Oder ich bin ein grosser Fan von Paprika, schneide ich das echt noch dazu, koche es mit dem Fleisch zusammen. Das ist dann recht das. Und dann ist sie am Abend noch, je nachdem, wie viel ich noch übrig habe für den Tag, habe ich entweder irgendwie ein Proteinjoghurt oder irgendwie ein Müsli mit Proteinmilch. Ich schaue echt, dass ich immer auf so 160 Gramm Protein komme. Und das ist echt das Einzige, was ich, wenn ich es gemütlich kann mit dem Tracken, wenn ich tracke, schaue ich, wie viel Protein habe ich am Tag und wie viel sind insgesamt Kalorien. Und wenn ich dann irgendwie sehe, alles verändert sich nicht mit dem Gewicht, würde ich dann auch ein bisschen spezifischer darauf gehen, dass ich die Carbs und die Fats tracke, dass ich dort auch ein bisschen Anpassungen machen kann. Aber das ist echt so das, was ich wirklich normalerweise esse, einfach morgen eher normal, ich das Brötchen, aber in der Regel, dann Reis mit Fleisch und dann am Abend noch hat echt das, was ich noch kann. Also ich nehme es so streng.
Und während dem Training oder etwas nicht?
Wie?
Während dem Training nichts, oder?
Selten, sehr, sehr selten. Wenn, das Einzige, was ich vor dem Training noch trinke, ist irgendwie so ein Gatorade. Nein, eigentlich auch nicht. Also, ich habe oft Erfahrung gemacht, wenn ich noch so in etwas während dem Training esse, dass ich dann so wie ein bisschen aufgebleit bin. Und das habe ich mega nicht gern, weil ich es echt nicht gern habe. Und ich schaue eigentlich auch meistens, dass ich das grosse, nicht die grosse Mahlzeit vor dem Tag, so 2-3 Stunden vor dem Training nehmen, dass es so gerade hineinander reinspielt.
Protein ist ja. 260 Gramm Gesamtkalorien, das tönt so nach 2600.
Genau, 2500, 2700, kommt ein bisschen drauf an. Aber so dort oben wird im Monat wahrscheinlich anfangen.
Ja. Und dann, wenn Gewicht musst machen, wenn da musst in Gewichtsklasse reinwachsen in die 74er, auf wie viele Kalorien gehst du am Tag?
Jetzt, ja, dort nicht mal so sehr, also ich habe fast gar nicht getrackt, als ich am Balk, also am Zunehmen war, einfach echt gegessen, ich einfach geschaut, dass ich viel Protein nehme und dann echt den Rest fast gar nicht getrackt, bin ich ehrlich. habe ich mal wieder ein bisschen gegessen, was ich gelöst habe.
Also ich meine, das ist eigentlich best case, wenn man es so machen kann. All die, inklusive mir, die das blöd mit tracken, die haben einfach richtig, also die haben verlernt, richtig zu essen, sage ich. Eigentlich ist das ja ideal, so wie es du machst, wenn man das kann. Oder? Irgendwie, bei mir sind glaub, die Augen grösser als der Bauch und so. Und darum funktioniert es bei mir nicht. Ich werde einfach nur noch fetter. Aber das wäre ja ideal, wenn das so geht. Oder?
Ja, ich bin sogar überrascht, dass ich nicht mal so viel Fett zugenommen habe. Also, als ich letztes Jahr von 66 in 74er hochgegangen bin, habe ich definitiv mehr Fett zugenommen, anstatt als ich jetzt ehrlich echt noch ein bisschen zugenommen habe. Also, bin ich ehrlich auch überrascht, wie gut das bis jetzt gelaufen ist.
Meine Frage war vorher noch, wie viel reduzierst du, wenn musst Gewicht machen musst? Und du stört dich dann tracken?
Also wenn ich jetzt von zum Beispiel heute auf morgen reduziere oder irgendwie in der Woche selber?
Ja, nein, wenn jetzt bist du 80 Kilo, so plus minus, und jetzt musst du die 74er runter. Jetzt musst du 6 Kilo irgendwie abwerfen. Wie machst du das?
Also ich weiss etwa, dass wenn ich muss haben, bin ich etwa so 2700 bleibe ich etwa gleich. Und dann steige ich eben ein mit 2500, 2600. Dann schaue ich auf mal eine Woche, verändert sich etwas. Wenn ja, perfekt, bleibe ich einfach so. Wenn nicht, schaue ich noch eine Woche mehr, wo ist erst der Anfang von einer Diät und ich kenne mich selber. Das Anfangs verändert zeitweise nichts. Und dann in der nächsten Woche habe ich plötzlich ein halbes Kilo wert. Darum in der ersten 2 bis 3 Wochen ein bisschen mehr beobachten. Wenn etwas geht, ist gut. Wenn nicht, gehe ich dann auch dann pro Woche vielleicht 100 bis 150 Kalorien ab, dass ich so stetig habe. Ich meine nicht, dass ich mir plötzlich sehe, ah, es geht, und dann gehe ich mit 500 Kalorien ab und dann muss ich mich durch den ganzen Tag quälen, wo ich nichts darf essen.
Ich glaube, bevor wir noch zu den Fragen kommen, die wir zusammen tragen lassen haben, was hast du noch für langfristige Ziele im Powerlifting? Wo willst du da hin? Hast du da wahrscheinlich hoffentlich irgendwelche internationale Pläne oder Plätze, die du anvisierst? Wie sieht das ein bisschen aus?
Also, ein Ziel, das ich jetzt sagen kann, ist, dass ich sage nicht, dass es nächstes Jahr ist, ich sage nicht, dass es übernächstes Jahr ist, aber definitiv, dass ich eigentlich der Beste von der Schweiz kann sein kann, nach Dotz. Also, dass ich da den Vladimir noch auffallen. Aber es muss nicht heißen, dass es nächstes Jahr wird sein, dass es über nächstes Jahr wird sein. Aber definitiv eigentlich kann sagen, dass ich der Beste von der Schweiz bin. Das ist eines von den Zielen, die ich schon lange habe. Und ich weiss, es ist schon ein langer Prozess. Darum stresse ich mich auch nicht wirklich, ich bin noch sehr jung. Das definitiv. Und international noch ein paar Sachen mit heine, sicher. Also, vor allem europamässig denke ich, dass ich schon in ein paar Jahren hoffentlich ein bisschen weiter oben mitspielen kann und auch wieder um Medaillen kämpfen kann. Das ist sicher das Ziel. Und dann mal schauen, wie es von dort aus weitergeht. Also, ich selber setze mir da keine Grenzen an. Wenn ich 700 Total habe, bleibe ich für immer dort stecken. Also, ja, also ich bin offen, was kommt. Ja.
Sehr geil.
Kommt gut.
Patrick hat, glaube ich, ein paar Fragen noch.
Ja, genau. Wir haben ja auf Instagram noch ausgeschrieben, sie sollen die Fragen an dich stellen. Und da sind tatsächlich auch ein paar Fragen reingekommen. Die erste haben wir eigentlich jetzt schon beantwortet. Die erste Frage war, wie deine Ernährung aussieht. Das haben wir schon beantwortet.
Darf ich fragen, wer das fragt?
Du darfst, ja.
Er fragt das, was ist
das? Das hat der Rebellita hat das gefragt.
Weiß ich nicht, aber.
Kennen Sie?
Also, ich kenne sie nicht so.
Sie ist,
vielleicht kennen
sie ist Ernährungsberaterin.
Ah. Das erklärt ja einiges.
Ah, cool. Ah, lässig, dass Sie gefragt haben, ja.
Dann die nächste Frage finde ich sehr eine gute Frage. Was ist dein grösstes Plateau und wie du mit dem umgegangen bist?
Ah, Sehr wahrscheinlich ist es, also ich habe zwei Sachen, die sehr wahrscheinlich wären. Erstens ist mein Deadlift von echt 2,19, 2,20 rein. Weil es nicht unbedingt so war, dass ich nicht stärker geworden, aber meine Technik ist halt echt immer noch, ist nicht gut gewesen. Ich und der Alessio haben viel darüber gehabt, dass ich verliere immer Balance, ich zittere immer, wenn ich deadlifte. Und es war halt wirklich echt die Sache gewesen. Schon dann nach EM habe ich ja meinen ersten Deadlift nicht geschafft, weil es mich gleich vorgekippt hat. Und das war lange so gewesen, weil jetzt von 2019, 2020 habe ich halt echt nur 7,5 Kilo auf meinen Deadlift drauf da und bei den anderen zwei Lifts halt viel, viel mehr. Und dort war halt echt das Problem gewesen, ich selber habe ein bisschen zu wenig drauf geschaut, dass auch meine Technik besser wird. Ich habe echt viel nur gedacht, ah, ich werde ja stärker, das ist alles gut. Und dann, Schweizmeisterschaft kommt gut. Mein erster Deadlift habe ich schon fast nicht geschafft. Ich weiss, ich bin irgendwie gegen die Führung gekippt und dann schon in meinem Kopf so, oh nein, es passiert wieder das Gleiche. 2,55 war mein zweiter, eigentlich recht schnell vom Boden gewesen, aber was passiert, ich verliere wieder die Balance gegen Führung. Mein dritter Versuch, genau gleiche Geschichte. Mit, also da habe ich mich nicht so gut eingespannt, habe ich nicht geschafft. Und dort war es so, gewesen, ich habe lange gebraucht, für das ich nicht so wirklich realisiert habe, dass ich muss jetzt einen Schritt zurück machen, für dass ich wieder vorwärts gehen kann, muss meine Technik anpassen. Ich stehe jetzt ein bisschen enger, wenn ich Sumo deadlifte und ich auch ein bisschen andere Cues in meinem Kopf durchgehe. Ich glaube, das hat mir viel gebracht. Und das war eines meiner grössten Plateaus gewesen. Oder ganz am Anfang, als ich mit dem Nick zusammen geschafft habe, ist von April bis Oktober, ich glaube, die erste Schweizer Meisterschaft war, habe ich so gut wie keine Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, es hat nicht viel damit zu tun, dass in unserem Programm schlecht war oder nicht, hätte ich nie etwas falsch gemacht. Ich glaube, das war echt, das war ich war noch viel zu jung gewesen, habe nicht genau gewusst, dass ich in das Training sollte gehen, wie ich sollte vorgehen. Ich glaube, dort war meine Unerfahrenheit noch so gewesen und habe echt ein bisschen Zeit gebraucht, um zu lernen und herauszufinden, was muss ich machen. Und ich glaube, das sind so die zwei grössten Plateaus, die ich hatte. Ja.
Cool. Nächste Frage. Wie kriegt man so einen starken Deadlift? Der Chris würde sagen, Sumo und Straps.
Nein. Üben. Also, ja, ich bin 4 Jahre dran und ich übe, ich dranbleibe, einfach gescheit, nicht bleiben, falls der Coach hat, ich dem vertraue. Ich finde, es ist immer etwas sehr Wichtiges, dass, weil man sieht immer viel, auch auf Instagram, halt ich ja, wie auch viele Leute PRs machen, aber sie gehen sehr wahrscheinlich off-Programm und überschießen einfach und stehen nicht in ihr Pocket, wie ich sage ja selber gerne, echt, dass sie mal ein bisschen, dass sie es gemütlicher nehmen und ein bisschen keine PRs machen halt. Dass man halt echt wirklich dem Programm folgt und geht out hat. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Es braucht auch seine Zeit, um stark zu werden. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass ich mich in 2 Monaten 72 ziehe. Das ist etwas, echt Zeit nehmen, kritisch mit sich selber sein. Und es geht echt nur um den Lift. Also für den Lift, es geht echt für jeden Lift so. Echt Zeit lassen, kritisch mit dir selber sein. Deinem Coach folgen, halt echt. Ja, hören, die finden sie etwa die wichtigsten Sachen.
Wie sieht dein Deadlift-Training denn aus? Wie viel Mal trainierst du Deadlift in der Woche?
2 Mal.
2 Mal?
Weil, ja. Also, was man muss sagen, da ist Sumo ein bisschen cheaten. Wenn man jetzt in die Conventional Single macht und dort Back-Off-Sets, ist für meine persönliche Erfahrung halt einfach, bist du viel mehr fatigued als bei einem Sumo. Deadlift und dort läuft es halt doch ein bisschen einfacher, 2 Mal in der Woche zu deadliften, anstatt dass du jetzt in 2 richtig schwere conventional Training hast in der Woche. Aber das ist echt meine Erfahrung, es sind sicher auch Leute, die können irgendwie 3 Mal in der Woche conventional ziehen und die haben kein Problem damit, aber eben schnell personabhängig. Ja.
Die Erfahrung habe ich definitiv auch mit meinen Athleten gemacht, dass die Sumo ziehen, generell eine höhere Frequenz fahren können als die, die conventional sind.
Das würde deine Theorie unterstützen, Patrick, wo du sagst, wegen der Rom, weil die ist definitiv, also eben bei mir ist sie 25% weniger bei Zoom als bei conventional. Das würde die Theorie weiter unterstützen, dass je kleiner Raum, weniger Belastung für den Körper.
Ja, du bist natürlich auch jetzt in einer vorteilhafteren Position, wenn du es richtig machst für einen Rücken, Sumo. Ich glaube, das ist fast der grössere Faktor. Ich habe das Gefühl, du belastest deinen unteren Rücken schon mit den Squats und dann halt auch noch mit dem Conventional Deadlift. Und beim Sumo ist es ein bisschen freundlich für den unteren Rücken. Außer du machst so einen Semi-Sumo-Pull, der dann wieder richtig conventional geht. Das siehst du auch ab und zu.
Wie ist, wenn ich da gerade noch einhänge, wie ist es bei der Jessie? Wie viel Mal sieht die auch? Sie hat, ich finde, sie hat eine also sehr eine Textbook-Sumo-Technik. Wie viel Mal macht sie Sumo in der Woche oder Bad Deadlift in der Woche?
Zu ihrer Spitzenzeit hat sie 4-mal in der Woche Sumo-Deadlift gemacht. Aber, muss man sagen, dort ist ihr Deadlift stehen geblieben. Okay. Ihr Deadlift hat den grössten Sprung im letzten Jahr zu der letzten SM gemacht. Und dort hat sie auf 2-mal in der Woche reduziert. Einmal schwer und einmal eine Variation. Und dort hat sie erst angefangen, richtig wieder Progress zu machen mit dem Deadlift. Als sie so viel Mal Sumo-Deadliftet hat, ist er recht lang immer auf 170 Kilo stehen geblieben, der Sumo-Deadlift.
Jetzt, wenn ich da gerade nochmal einhaken darf, was würden die zwei sagen? Für jemanden, der Sumo deadliftet, wie gross ist der Übertrag vom Conventional zu Sumo? Also der Hintergrund von der Frage ist, jemand, der Sumo deadliftet am Wettkampf, bringt es, wenn der Conventional Deadlift macht im Training?
Patrick, was schon zuerst als
ja, mach du. Gerne.
Ich finde es eben, ich habe es noch mal angesprochen gerade, ich finde es zeitweise sogar fast nötig, weil ich selber habe die Erfahrung gemacht und auch jemanden, den ich coache, dass, wenn nehmen wir jetzt an, die Person zieht conventional und sie wechselt dann auf Sumo. Sumo ist stärker, alles gut und dann denkst du, ah, jetzt in diesem Block haben wir Sumo und conventional gezogen, gut. Dann im nächsten lässt die Person zweimal Sumo ziehen und eben die genau gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dann merkst du echt, nach dem zweiten Sumo-Tag sind wir, ist die Hüfte recht Adduktoren vor allem, echt, die sind frittiert. Die kannst du nicht mehr brauchen, kannst kaum noch laufen zeitweise. Und dann ist halt dann schon die Sache, dass du musst fast auf conventional wechseln, für dass die Person nicht irgendwie noch beeinträchtigt wird. Beim Comp-Sumo-Lift oder auch echt bei den Squats, dass es dort noch beeinträchtigt wird. Und dort finde ich es auch noch gut, dass sie noch etwas anderes, noch andere Pull kann machen kann, außer Sumo, dass ich noch so eben die Squats nicht beeinträchtigt werden, das ist etwas. Und ich finde Conventional ist schon noch gut, weil es hat auch andere Aspekte von, also auch Sumo. Und, also bei mir persönliche Erfahrung ist das so, es hat auch Übertrag zu Sumo, Conventional ziehen, man kann speziell Conventional Variationen machen, halt je nachdem, was der Athlet gerade benötigt. Finde ich schon gute Accessory, eigentlich sonst conventional drin zu tun. Ja.
Sehe ich genau gleich. Ich habe einfach nicht so viel Erfahrung damit, weil meine Athleten, die Sumo ziehen, wenn sie eine Variation machen, die conventional ist, dann ist es Romanian Deadlifts, wo sie im Programm drin haben. Aber so rein conventional Deadlift macht von meinen Leuten, die Sumo deadliften, eigentlich niemand. Was aber, ja, mag nichts heißen. Aber Romanian Deadlifts machen, dann kannst du auch fast conventional dann sagen. Romanian Deadlifts machen die meisten von ihnen. Also es ist. Okay. Ja, dann, wie viel Mal du in der Woche Deadlift ist, hat auch jemand gefragt. Haben wir auch schon beantwortet. Dann, das haben wir auch schon angetönt, ob du in deiner Gewichtsklasse bleibst oder ob du nochmal eine Gewichtsklasse aufgehst.
Eben, wie schon gesagt, momentan nicht.
Gut, also 74 Kilo Klasse all the way.
Ja.
Super. Dann sind wir mit den Fragen schon durch.
Ich hätte noch eine gemeine, wo ich dir stellen muss. Ich lese sie so vor, wie sie mir gegeben worden ist. Also, sie ist nicht von mir. Also, hast du vor, weiterhin Gewicht zu machen, indem du noch mehr die ROM verkürzt, oder möchtest du auch mal etwas Muskel aufbauen?
Was ist das für eine Frage?
Nein,
was soll ich dieser Person machen?
Ja. Du hast aber nie gemacht. Ich weiß es. Nein, der Hintergrund von der Frage ist ganz einfach. Es zielt. Also, ich interpretiere das jetzt mal in die Frage hinein. Es zielt so ein bisschen darauf ab, um eben Arching und Sumo Deadlift und so weiter. Eigentlich eine Provokation natürlich, oder? Ja, um dich ein bisschen herauszufordern. Aber deine Antwort auf deine Frage, gibt es eine Antwort auf deine Frage?
Also ja, ich weiß nicht, momentan funktioniert sie, also wieso sollte ich noch Gewicht tun? Ich weiß nicht, wie darauf soll antworten, weil irgendwie ist eine recht dumme Frage, weil egal wer die Frage gestellt hat, ist recht.
Nein, ist ein ganz guter Typ, der die Frage gestellt hat.
Okay. In dem Fall bleibe ich noch nicht.
Nein, das ist überhaupt nicht. Das ist auch nicht Eifersucht oder so dahinter. Aber im Prinzip hast du die Frage auch schon beantwortet, indem du gesagt hast, du möchtest in dieser Gewichtsklasse bleiben vorerst, respektive, wenn es du nicht ausschliessst, dass du irgendwann mal in eine andere Gewichtsklasse gehst, dann wird das zwangsläufig mit dem Aufbau von Muskeln einhergehen.
Ja, aber jetzt, das ist schon etwas, wenn ich noch 66 Gewichtsklasse war, das war in einer Woche in Knie schon fast der Fall gewesen. Bei mir selber, wenn ich so an Bilder zurückschaue, ich bin echt zu dünn gewesen. Und das mittlerweile weiss ist, dass ich bin echt zu dünn gewesen. Und ich glaube, wenn ich das eigentlich schon wieder denke als 74er, ist es spätestens dann auch der Fall, den ich muss suchen gehe. Aber ich weiß nicht. Also momentan fühle ich mich toll und darum.
Also ich glaube.
Wie?
Du hast es vorher eben auch mal gut angetönt am Anfang, wo du gesagt hast, du hast irgendwann auch gemerkt, dass es schwieriger wird, in die 66 Kilo Klasse runterzugehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Nebeneffekt halt vom Training, dass du mit der Zeit, du wirst stärker, du wirst schwerer. Und es wird schwieriger, zum wieder runterzukommen, oder? Und es beantwortet eigentlich auch die andere Frage. Er baut mit seiner Technik sehr wohl Muskulatur auf. Sonst wäre es ihm nicht schwieriger geworden, um in die 66 Kilo Klasse runterzugehen.
Merci, Patrick.
Ja, und ich denke es jetzt in der 83er Kategorie, oder wenn jetzt du da wettkampfmässig 9 Kilo schwerer wirst, dann ist da ein substanzieller Teil an Muskel dabei, hoffentlich. Und das eröffnet dir grosse Potenzial. Also ich glaube, du wirst konkurrenzfähiger sein, wenn du 83er Gewichtsklasse ausfüllst.
Ja, es ist eben so, mit dem Ramon Giesing da wahrscheinlich drüber gehabt, weil ich jetzt eigentlich noch nicht mal 74er richtig ausgefüllt. Und ich weiß halt auch noch nicht, wo dort so die Grenze ist, wenn ich es eigentlich ausgefüllt habe, wie weit
Hallo?
Jetzt bist du, glaube ich, gefreezed.
Wir haben da eine kleine technische Störung.
Ich kann nicht so noch ausfüllen. Wir haben 76 gesunden Session. Als zum Beispiel jetzt ich. Und darum denke ich, ich habe sicher noch sehr viel an Muskelmasse aufbauen als 74er. Und ja, aber eben, ich sehe den Punkt, den du machst mit meiner Body Composition. Ja,
wir haben jetzt gerade ein bisschen Verbindungsprobleme gehabt, aber ich glaube, wir haben die Aussage bekommen. Gut, ja, also jetzt bist du wieder ganz da, gut.
Soll ich sagen?
Nein, es ist durchgekommen, was du gesagt hast, dass aber nur etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, hast du gesagt, du hättest bis jetzt die 74er-Kategorie nicht ganz ausgefüllt, oder die Gewichtsklasse nicht ganz ausgefüllt. Das ist ja nicht so, du hast ja wieder Gewicht machen. Einmal.
Ja, aber ich bin an der Schweizer Meisterschaft bin ich 71,5 gewesen.
Ah,
und ich habe keinen Watercut gemacht, ich habe echt gar kein Problem gehabt. Dann für die EM bin ich auch viel zu leicht gewesen. Auch dort hätte ich noch recht viel mehr rauslaufen können. Aber solange ich noch irgendwie unter 73 locker komme, ist es in meinen Augen echt nicht ausgefüllt. Jetzt, wenn du anschaust, eben die Leute, die jetzt das Wochenende competen, eben wie der Sean Noriega, der hat mit 82,9 eingewogen. Der Jonathan Keiko, der hat die Ausmeet gemacht, Bench- und Open-Weltrekord gebrochen, ist mit 92,8 oder so eingewogen. So wirklich das ganze Limit von der Gewichtsklasse aus. Dann ist in meinen Augen die Gewichtsklasse ausgefüllt. Und nicht, wenn du locker Larifari einfach in eine Gewichtsklasse reinkommst.
Der Ramon Gysin ist natürlich auch ein Spezialist in dem. Also ich habe jedes Mal, wenn ich mit ihm an einem Wettkampf war, bin und mir zwei Tage vorher schon am Wettkampf vor war, ist er noch 104, irgendetwas gewesen und hat dann mit 99,8 eingewogen.
Genau, das ist es. Aber das ist
er ein Spezialist. Das ist so lustig, wenn wir das erlebt haben in Italien oder in England. Das läuft dann so ab, dass er immer die Waage dabei hat. Also man geht dann ins Restaurant und er hat dann quasi die Waage dabei. Und dann, bevor man die Vorspeise bestellt oder überhaupt die Vorspeise bestellt, bin ich schon kurz auf die Waage gestanden. Und nein, es gibt keine Vorspeise. Es gibt nur einen Tomaten-Mozzarella-Salat ohne Salz. Und so läuft das. Das ist einmal recht amüsant. Ja,
ja, dann muss man sich vielleicht sogar schon fragen, ob man nicht gewisse Lassen durchgehen kann. Aber der Ramon hat das im Griff.
Ja, er ist da, alter Fuchs. Gut, das wäre es mit allen Fragen, gell, Patrick?
Genau, ja.
Sind wir alle durch? Ja, recht herzlichen Dank. Da eben vielleicht nochmal als kleiner Disclaimer. Kritische Fragen sind hoffentlich, werden richtig verstanden und sind hoffentlich erlaubt. Das heisst jetzt nicht, dass da irgendjemand böses Blut gegen dich hat, aber im Sinn von einer spannenden Diskussion finde ich das angebracht, dass man das so stellt. Wir werden weiterhin deinen Weg da beobachten. Ich glaube, du gehörst in der Schweiz zu denen dazu, die international da etwas könnte reissen in den nächsten Jahren. Und wir sind gespannt, was wir da noch von dir werden sehen.
Merci. Ja, merci, dass ihr da sein darf.
Danke.
Ist eine Ehre gewesen.
Ja. Danke dir und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Weiterhin
merci, Firma.
Keep us updated.
Yes, sir.
Dankeschön.
Danke vielmals, das war es von der zweiten Episode von unserem Podcast. Wir hoffen, wir haben auch für die Episode wieder viele Zuhörer und freuen uns auf nächste Woche.